Willkommen zu Holger ruft an, einem Podcast von Übermedien, dem unabhängigen, werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Und wer da auch dazugehören will, erfährt im Abspann, wie das geht.
Ja, Florian, hallo.
Hallo Florian, es ist Holger.
Hi Holger.
Ich rufe an wegen Ungarn. Du bist nämlich freier Journalist in Wien und zu deinen Berichtsgebieten gehört Zentral- und Osteuropa. Da, also genauer gesagt in Ungarn, wird am Wochenende gewählt und derzeit sieht es so aus, als könnte Orbán abgewählt werden. Das wäre aus mehreren Gründen eine gute Nachricht. Ich wüsste aber vor allen Dingen gerne, ob es eine gute Nachricht für die ungarischen Medien wäre. Bevor ich dich das frage, wüsste ich aber gerne, wie sieht die Medienlandschaft in Ungarn überhaupt aus? Ich vermute mal, dass die nicht vergleichbar ist mit der deutschen, oder?
Nee, gar nicht. In Ungarn regiert seit 2010 Orbán durch, die allerlängste Zeit mit Zweidrittelmehrheit. Es gab mal eine Ausnahme von einigen Monaten, wo ein Abgeordneter fehlte, um die Mehrheit aufrechtzuerhalten. Aber die längste Zeit einfach mit absoluter Macht. Und er ließ von Anfang an tatsächlich die Medien sehr stark beschneiden. Es gab neue Mediengesetze, die den Spielraum verengt haben. Es gab neue Steuern zum Beispiel auch auf Werbeeinnahmen. Die Regierungswerbungen wurden auch gestrichen in den meisten kritischen Medien, sodass ja heute eigentlich kaum unabhängiger Journalismus noch existiert in Ungarn. Er existiert noch. Es gibt einige sehr kritische und unabhängige Medien, die sind aber mittlerweile fast ausschließlich online zu finden. Und im Rundfunk gibt es kaum noch kritischen Journalismus. Also die Öffentlich-Rechtlichen sind gleichgeschaltet im Grunde auf Regierungslinie. Und auch Zeitungen wurden aufgekauft oder sind anderweitig auf Regierungslinie gebracht worden.
Wenn du sagst, sie haben den Spielraum der Medien per Gesetz verengt, wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, es wurde zum einen eine Medienbehörde geschaffen, die sehr mächtig ist und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kontrolliert. Da sitzen natürlich auch die Leute drin von Orbán, sodass dann wirklich sehr unkompliziert die Führungsstrukturen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geändert wurden und viele Mitarbeiter entweder freiwillig gingen oder auch sich arrangiert haben mit den neuen Verhältnissen und dann eben nicht mehr kritisch berichten konnten. Es gab aber auch Gesetze, was die ausländische Inhaberschaft betrifft von Medien, dass da einfach ausländische Anteilseigner teilweise ihre Shares verringern mussten. Und es gibt auch ein Gesetz, das noch nicht vollends scharf gestellt ist, aber was schon existiert, was wirklich auch bestimmte Inhalte verbieten würde, dieses Propagandagesetz. Also zum Beispiel Bücher oder Filme, die LGBT-Themen oder sexuelle Identität verhandeln, die müssen in der eigenen Sektion in den Buchhandlungen verkauft werden, also irgendwie abgeschirmt vom Rest. Und da dürfen auch keine Minderjährigen hin, geschweige denn diese Werke kaufen. Da fällt zum Beispiel auch Harry Potter drunter.
Wieso früher in der Videothek die Porno-Ecke oder wie?
Genau, es ist so eine Schmuddelecke im Grunde. Also die werden da wirklich ins Eck gestellt. Und ja, es wurde auch zum Beispiel eine WordPress-Fotoausstellung mal für Minderjährige verboten in Budapest, weil da eben auch auf einem Foto eine gleichgeschlechtliche Liebesbeziehung, irgendein, ich glaube, weibliches, älteres Paar zu sehen war. Das war Grund genug, die ganze Ausstellung für Jugendliche zu verbieten.
Du sagst es gibt noch unabhängige Medien in Ungarn, die sind aber mittlerweile alle online. Ist das ein Problem?
Es ist ein Problem, weil man dadurch nur einen Teil der möglichen Zielgruppen erreicht. Gerade die älteren und auch die ländlicheren Ungarinnen und Ungarn konsumieren dann doch eher gedruckte Zeitungen, vielleicht auch Rundfunk, drehen das Radio auf oder den Fernseher abends, sind nicht unbedingt dann auf diesen Websites unterwegs, also in der Tendenz. Wer sehr gut erreicht wird, sind eher die städtischen Schichten, sicher auch die Jungen, die dann ja eigentlich sehr kritischen Journalismus nach wie vor vorfinden, auch auf tagesaktueller Basis, aber auch auf investigativer Basis.
Gibt es in Ungarn denn eine Pressefreiheit? Also können diese unabhängigen Medien frei arbeiten?
Die können weitgehend frei arbeiten. Es ist schon so, dass sie dann in die Schusslinie der Regierung geraten können. Das geschah jetzt gerade in den letzten Wochen vermehrt, dass dann auch wirklich der Kabinettschef von Orbán einzelne Journalisten attackiert über den Ex-Account und andere Kanäle, die Regierung zur Verfügung hat, den angreift und behauptet, er verbreitet jetzt Desinformation und Lügen. Da ging es konkret um diese Recherche zu den russischen Connections der ungarischen Regierung. Aber es ist natürlich schon eine Gefahr, in die Schusslinie zu geraten. Allerdings nur, zu Anführungszeichen, nur im virtuellen Raum. Bis jetzt gibt es, soweit ich weiß, keine Übergriffe, Gott sei Dank, physischer Natur gegen Journalistinnen und Journalisten.
Wie wirkmächtig sind diese unabhängigen Medien denn? Du sagst, dass die Politik durchaus auf die reagiert. Das heißt, sie haben ein bisschen Angst vor denen?
Ja, Orbán kämpft gerade wirklich sehr. Seine Erzählung im Wahlkampf geht nicht so wirklich auf. Eigentlich ist seine Hauptmessage, dass die Ukraine eine Bedrohung darstellt für Ungarn, dass wenn die Konkurrenz gewinnt, also konkret Peter Modja, der Herausforderer Orbáns, dass dann der Krieg irgendwie auf Ungarn überschwappen würde, dass entweder die Ungarn dann selbst kämpfen müssen in der Ukraine oder dass es dann irgendwelche Sabotageakte gibt. Die Erzählung ist alles andere als stringent. Es gibt wirklich null Hinweise, dass die Ukraine irgendein Interesse hätte, Ungarn anzugreifen. Auch die Verwicklung in den Krieg ist alles andere als realistisch, so schnell. Die Front ist wirklich noch weit weg von Ungarn. Aber Orban versucht es auf dieser Tour, weil er auch vor 4 Jahren schon sehr erfolgreich war damit. Damals fand die Parlamentswahl kurz nach dem Ausbrechen der Vollinvasion statt, im April. Also im April 22 war die Wahl und im Februar 22 war ja die große Invasion in der Ukraine durch Russland. Dadurch sind natürlich die Medien, die kritisch darauf hinweisen, vor allem auf diese nahe Beziehungen zu Russland, außerordentlich wichtig, weil dieses nahe Verhältnis natürlich erklärt, warum Orban so eine anti-ukrainische Linie fährt. Und Orban kann da nicht den Deckel drauf halten. Diese Recherchen sind draußen und die werden auch wirklich massiv verbreitet, auch von Peter Modja bei seinen Wahlkampf-Events.
Aber in den, ich sag mal, offiziellen Medien, also im Fernsehen, im Radio, hört man davon nichts.
Nee, dort hört man nur Gutes über Orban. Es gab zum Beispiel am 15. März 2 große Aufmärsche in Budapest. 15. März ist ungarischer Unabhängigkeitstag, sehr großer Feiertag. Und beide Seiten haben mobilisiert. Und die Veranstaltung von Peter Modja war um einiges größer als die von Orban. Aber in den offiziellen Kanälen hieß es trotzdem, nee, die Mehrheit kam zu Orbans Veranstaltung. Es waren viel mehr Leute. Ungefähr so wie bei Trump damals, der auch behauptete, er hatte die größte Menschenmasse überhaupt vor sich. Dort gibt es wirklich nur schön Gefärbtes. Und ich selbst erlebt, ich war damals in Budapest, am nächsten Tag die Gratiszeitungen, die bei der U-Bahn verteilt werden oder im Supermarkt aufliegen. Da war am Cover schon das Foto dieser Menschenmasse, die Orban mobilisiert hat. Genau, was die Gegenseite mobilisiert, das wird komplett ausgeblendet.
Du sagtest gerade, und du hast auch in der Taz geschrieben, Orbans Regierungspropaganda würde, ich zitiere, nicht mehr ziehen. Was du da eben beschrieben hast, der Krieg würde überschwappen von der Ukraine dann nach Ungarn. Ist das alles? Oder gibt es da noch mehr Propaganda? Was sind da so die Narrative, die Orban verbreitet?
Es ist tatsächlich alles im Grunde. Orban setzt wirklich alles auf diese Karte, genauso wie er früher in den Wahlkämpfen auch schon alles zum Beispiel aufs Thema Migration gesetzt hat. Das war ja auch damals die Zeit, in der er auch sich und seine Sprache radikalisiert hat, wo dann wirklich von Feindbildern gesprochen worden ist. So ähnlich ist es heute mit dem Thema Ukraine. Das ist wirklich das alles dominierende Thema. Irgendwie passt es dann auch manches zusammen auf seine Art und Weise. Die Ungarn blockiert diesen großen Kredit auf europäischer Ebene für die Ukraine, weil ja die Ukraine angeblich eben die Durchleitung von Gas blockiert. Da gibt es einen wahren Kern, dass eben diese Gaspipeline getroffen worden ist, aber dass die Ukraine wirklich das blockieren würde, die Durchleitung, und dass die Reparatur absichtlich verzögert werden würde, das hat Orban bis jetzt nie belegt. Aber da gibt es keine Hinweise drauf, dass es wirklich so ist. Aber es verfängt dann und so passt irgendwie alles irgendwie zusammen. Die EU ist ein Kriegstreiber, die pumpen mehr und mehr Milliarden in den Krieg und wollen am liebsten den großen Flächenbrand und Russland besiegen und sonst was. Und irgendwie in seiner Propagandablase wird es dann sehr oft schon geglaubt auch. Und es verfängt zumindest so eine diffuse Bedrohung, so ein Gefühl der Bedrohung. Andere Themen gibt es kaum im Wahlkampf de facto. Auch weil Orban jetzt nach 16 Jahren an der Macht eigentlich Erfolge herzeigen müsste. Und gerade die letzten 3, 4 Jahre waren wirtschaftlich sehr schwierig für Ungarn. Es gibt mehr und mehr Armut, die Wirtschaft stagniert, es gibt kaum Investitionen aus dem Ausland und die Leute haben nicht das Gefühl, dass Ungarn sich in eine gute Richtung entwickelt. Viele von ihnen zumindest.
Ist das der Grund, warum die Propaganda nicht mehr zieht? Also der Abstand zwischen Erzählung und gelebter Realität?
Genau, es sind jetzt wirklich mehr und mehr diese Bread-and-Butter-Issues. Die Inflation war auch in Ungarn groß. Energiepreise sind ein heikles Thema, das Orban auch im Rahmen seiner Erzählung ein Stück weit gut bespielen kann. Also das passt dann irgendwie schon mit den Deckeln auf Benzin und Diesel. Aber die großen Probleme sind eigentlich das Gesundheitssystem, das Sozialsystem, die Pensionen. Ich war im Land unterwegs, auch bei mehreren Wahlkampfterminen beider Seiten. Und da haben mir wirklich viele Leute erzählt, dass sie kaum über die Runden kommen. Ältere, die vielleicht kleinere Pensionen bekommen, obwohl sie ihr Leben lang gearbeitet haben. Da gibt es dann so kosmetische Maßnahmen seitens Orban. Seine Regierung hat zum Beispiel eine 13. und eine 14. Rente eingeführt. Die sind aber wirklich kosmetisch und stattdessen wurde aber schon vor Jahren die automatische Anpassung an die Inflation abgeschafft. Das heißt, es klingt gut, jetzt irgendwie 2 Zahlungen mehr zu bekommen, aber die Inflation war natürlich um einiges größer als der reale Anstieg.
Du sagtest, du warst im Land unterwegs. Wie ist denn das eigentlich als Ausländer dann in Ungarn journalistisch zu arbeiten?
Man kann sich da frei bewegen. Die Leute reden auch mit einem. Sie geben vielleicht nicht den vollen Namen her. Sie wollen vielleicht keine Fotos schießen, weil Sie dann doch der ausländischen Presse ein Stück weit misstrauen. Aber im Grunde ist es jetzt keine Feindschaft. Auch wenn die Orban noch so gern beschwört und sagt, dass da eben ausländische Akteure Lügen verbreiten würden, wie es bei dem Fall dieser russischen Recherche war zum Beispiel.
Diese russische Recherche.
Es gab jetzt wirklich, letzte Woche, glaube ich, war es erst, dieses Telefonprotokoll, das geleakt worden ist. Der ungarische Außenminister Szijjártó hat den russischen Außenminister Lavrov über Jahre hinweg offenbar live gebrieft aus EU-Sitzungen. Da gibt es Telefonprotokolle, dass der wirklich in den Pausen dann vertrauliche Informationen weitergibt, auch Dokumente den Russen verschafft hat über die ungarische Botschaft in Moskau. Das gibt es wirklich mittlerweile schwarz auf weiß. Man kann die Anrufe nachhören auf Englisch. Es gibt die Transkripte. Und da wurde eben dieser Journalist, der das aufgedeckt hat, ins Visier genommen und online sehr stark kritisiert und in den Pranger gestellt. Aber vor Ort kann man schon nach wie vor frei recherchieren. Es gibt da, ich habe auch mit einigen Journalisten gesprochen in Budapest, die werden nicht wirklich physisch gehindert, dass die Polizei dann irgendwie den Zugang oft verhindert oder dass sie verfolgt werden. Es besteht schon eine gewisse Medienfreiheit nach wie vor, aber nur in diesen einigen wenigen Medien, die nach wie vor unabhängig sind.
Du sagtest gerade, die Leute würden der ausländischen Presse misstrauen. Warum?
Ja, Budapest ist voll mit Plakaten, die teilweise auch Manfred Weber als deutschen Politiker zeigen. Der ist der Leiter der EVP in Brüssel im Europäischen Parlament. Auch Ursula von der Leyen ist auf den Plakaten, flankiert von Zelensky, beziehungsweise Zelensky flankiert von den anderen beiden. Zelensky mit offener Hand und die beiden Spitzenpolitiker zeigen mit den Zeigefingern so in die offene Hand. Zelensky mit dem fiesen Grinsen im Gesicht, natürlich KI generiert oder gefotoshoppt. Die Botschaft ist ganz klar, die Ukraine will das Geld und Europa will, dass ihr in Ungarn zahlen müsst. Und es gibt sehr lang schon diese EU-kritischen Töne seitens Orban, aber so verschärft wie jetzt in diesem Wahlkampf, in dieser Kampagne war es, glaube ich, noch nie. Da wird einfach das Feindbild beschworen, die anderen Länder seien Feindbilder. Es gibt auch das Gefühl, dass in Deutschland keine Meinungsfreiheit mehr herrscht. Das war ganz interessant. Ich hatte eine Als ich in Budapest am 15. März mit einigen Leuten gesprochen habe auf der Fidesz-Kundgebung, also beim Regierungslager, hat mir wirklich eine Journalistin gesagt, ich bekomme ein Interview, weil ich bin ja ein Österreicher, aber der Kollege daneben, der sich als Deutscher zu erkennen gegeben hat, da meinte sie, na, sie spricht gleich nicht mit dem, weil in Deutschland, da ist doch eh schon alles klar. So, woher dann wirklich dieses Misstrauen kommt, keine Ahnung. Aber die Regierung bespielt das natürlich schon ganz gut auf ihren eigenen Kanälen. Und ja, es ist dieser Opfermythos, der in Ungarn schon sehr lang verfängt und den Orban wirklich sehr gut auch bespielen kann, denke ich.
Woher kommt dieser Opfermythos?
Ja, Ungarn hat nach dem Ende des Ersten Weltkriegs große Teile seines Staatsgebiets verloren. Und anders als Österreich, also ich bin Österreicher, wie man hört, wir haben auch große Teile unseres Staatsgebiets verloren, aber wir haben kein nachhaltiges Trauma irgendwie daraus gezogen. In Ungarn ist es schon sehr tief verankert. Da gibt es einfach nach wie vor auch große ungarische Minderheiten in Serbien, in Rumänien, in der Ukraine, die dann auch gezielt mobilisiert werden im Wahlkampf von Orban. Und ja, das wirkt irgendwie in Ungarn anders nach als anderswo. Und genau, ähnlich wie auch Polen, Jarosław Kaczyński in Polen hat auch immer einen sehr starken Opfermythos, der natürlich auch zum Zweiten Weltkrieg zurückgeht und so weiter, bespielt. In Ungarn ist es vor allem dieses Rückgreifen auf, ja, wir sind die Opfer der EU. Und wir waren auch damals schon die Opfer der anderen Mächte.
Jetzt setzen viele Menschen ihre Hoffnungen in Orbáns Herausforderer Peter Mogya, die EU, die Opposition, Nichtregierungsorganisationen. Welche Hoffnungen darf denn die freie Presse in Mogya setzen?
Es ist recht unklar, wie die Medienpolitik von Peter Modja aussehen wird. Er verspricht zwar, die Medienfreiheit wiederherzustellen, allerdings gibt es da sehr wenig konkrete Anhaltspunkte. Zum Beispiel in seinem Wahlprogramm, das hat immerhin 240 Seiten, gibt es da nichts dazu, wie das genau passieren soll. Er hat in Interviews schon gesagt, dass er wahrscheinlich eine Zeit lang so eine Art Nachrichtensperre oder sowas in die Art verhängen möchte, dass wirklich in den Regierungssendern, im Regierungsrundfunk erstmal keine Nachrichten on air gehen werden, weil erst eine rechtliche Lösung gefunden werden muss, erst irgendwie eine saubere Lösung. Wie dann die neue Führung aussehen wird, wie die Medienbehörde, die sehr mächtig ist, aussehen soll, bevor dann die journalistische Arbeit dort wieder weitergeht, weil direkt nahtlos kann man sich es auch kaum vorstellen, wie das funktionieren soll, weil die eben wirklich jetzt komplett auf Regierungslinie getrimmt sind. Ansonsten, man hört sehr wenig. Peter Mordia ist nicht unbedingt als Freund der Presse bekannt. Er ist sehr selektiv bei der Frage, wie man Interviews gibt. In der ausländischen Presse zum Beispiel gibt es überhaupt kaum Interviews mit ihm. Die Deutsche Welle hat es mal geschafft. Ansonsten wirklich nicht allzu viele Medien. Und ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, wenn man die Pressestelle anschreibt, der TISA, so heißt die Partei von Peter Modja, dann gibt es die Antwort, wir kommunizieren nicht mit ausländischen Journalisten. Habe ich schon mal bekommen. Was man auch verstehen muss ein Stück weit, weil natürlich die Partei alles dran setzt, dass sie jetzt irgendwie die Wahl erstmal gewinnt und dann alles Weitere angeht. Aus strategischen Gründen ist es ja irgendwie nachvollziehbar, aber die Art und Weise, wie Modja die Presse breit versteht, ja, ist einerseits unklar, andererseits jetzt auch nicht unbedingt die große Transparenz, bis jetzt zumindest.
Für wie glaubwürdig hältst du es denn dann, dass er die Medienfreiheit wiederherstellen wird?
Es ist so wie bei anderen Themen auch, denke ich. Er verspricht, die Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen. Er will die Behörden wieder neutral und als unabhängige Beamte installieren und nicht mehr ebenso durchdrungen von Fidesz-Leuten, die dann einfach nur die Regierungspolitik umsetzen. Er verspricht vieles, auch in der Sozialpolitik. Die Frage ist, ob er dann alles einlösen wird, auch einlösen wird können. Denn selbst bei den besten Absichten, die schon viele Leute bei ihm zu sehen vermeinen, gibt es einfach sehr reale Schwierigkeiten bei der Umsetzung seiner Pläne. Orban hat überall seine Leute sitzen. Der hat jetzt wirklich genug Zeit, die Weichen zu stellen, vom Verfassungsgericht bis zur Medienbehörde, bis zu Polizei, you name it. Und es wird schwierig sein. Man sieht es auch am Beispiel Polen gerade sehr gut. Nach einem Wechsel von einer illiberalen Regierung zu einer liberalen Regierung, dann das normale Staatswesen wiederherzustellen. Und gerade in Ungarn war es natürlich besonders lang, 16 Jahre, 4 Amtszeiten Orbáns. Rückabzuwickeln, das wird eine wirklich schwierige Aufgabe, auch bei den Medien. Und die Medien, die einmal geschlossen wurden, die kommen nicht so schnell zurück. Die Leute sind weg, viele frühere Journalisten, Journalistinnen haben zwar neue Medien gegründet, sind anderswo gelandet, eben bei diesen kritischen Online-Medien, oder aber sie haben wirklich das Berufsbild gewechselt. Zumindest diejenigen, die kritisch arbeiten wollen und Journalismus als Journalismus verstehen und nicht als Regierungs-PR. Das heißt, es gibt schon sehr reale Hürden und ja, dann ist natürlich die Gefahr, dass Orban nach Kräften blockiert, was er blockieren kann, auch auf parlamentarischem Weg. Für viele Gesetze braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Ob die erreicht werden wird von Peter Modja, ist fraglich. Auch wenn es erste Umfragen gibt jetzt oder ganz aktuelle Umfragen gibt, die das ausweisen, also dass er wirklich die Zweidrittelmehrheit schaffen kann und schaffen würde, ist es doch, denke ich, sehr, sehr knapp. Und der Wahlsieg ist keineswegs in Stein gemeißelt. Und auch wenn er gewinnt, eben gibt es zahlreiche Hürden, die Orban noch in petto hat.
Florian Bayer, vielen Dank.
Sehr gern. Danke.
Dieser Podcast und ganz Übermedien sind werbefrei, unabhängig und ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich und dafür gibt es sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de und dort gibt's auch reichlich über Medien zu lesen, bis wir in der nächsten Folge auch wieder über Medien reden. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.